Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ich habe immer noch Probleme mit der vierten Folge. Das ist das jetzt wohl hier. Es ist aber die fünfte Sendung. Ist wahrscheinlich bei mir ein Running Gag. Ich werde wahrscheinlich nie damit zurande kommen.
Frag mich doch, ich helfe dir.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben wieder, so hoffen wir, eine interessante Sendung zusammengestellt. Wolfgang, weißt du, was ein 100-Dollar-Laptop ist? Wer denn ist bei irgendeiner Kette hier in Deutschland?
Nein, also nicht einer von diesen vier Buchstabenläden, sondern es geht hier um ein großartiges Projekt. Man möchte also auch in den Ländern, wo das Geld noch viel, viel weniger ist als bei uns, die Möglichkeit schaffen, dass diese Menschen Zugang haben zu dem weltweiten Netz, dem Internet. Und damit ist es ein Projekt, mit dem man versucht, ein sehr preiswertes Notebook zu entwickeln, welches dennoch alles hat, was man braucht, um am weltweiten Netz teilnehmen zu können.
Das Tollste ist, man kann seinen Strom selbst erzeugen. Wir wollen aber nicht so viel erzählen. Wir schalten nachher auch nach Griechenland. Da kann man sehen, wie die Welt doch zusammenwächst. Dann muss man wieder zwei Wörter in dieser Sendung lernen. Also UMTS, das teure UMTS von damals, diese 100 Milliarden D-Mark. Und HSDPA, werden wir gleich noch mehr dazu hören. Es gibt einen Router, einen neuen Router, der das kann. Und dann gibt es den Dienst, wollen wir beleuchten. Was kostet es, wenn man so etwas vielleicht als Flatrate machen will und so weiter.
Und was, wie flat diese Flatrates sind, die meisten sind nämlich irgendwo gedeckelt.
Und dann werden wir, vielleicht können Sie uns da helfen, indem Sie uns das irgendwann mal in E-Mails schreiben. Heißt es Zoom oder ZAN?
Du meinst jetzt dieses neue Teilchen da von Microsoft?
Ja, die uns nichts erzählen dazu.
Das, was wir müssen wir denn für die Werbung machen, wenn die uns nichts erzählen?
Naja, gut, okay, wir werden mal ganz kurz drüber sprechen, okay, was da passieren soll. Ob das eine einfache Kopie ist vom iPod oder ob das vielleicht was Selbstständiges ist. So, jetzt gehen wir in das erste Thema, WLAN-Router von Lancôme. Und am Telefon ist Ulrich Prinz. Warum haben Sie so einen Router gebaut?
Wir haben diesen Router gebaut, um der zunehmenden Mobilität der Leute, die draußen in Arbeitsgruppen zum Beispiel unterwegs sind, Rechnung zu tragen. Das heißt, kleine Teams von Leuten, die auf einer Baustelle arbeiten, die irgendwo beim Kunden sind, die haben heutzutage alle Notebook. Das hat in der Regel auch in der Business-Klasse standardmäßig einen Wireless-LAN-Anschluss. Und mit dem Wireless-LAN-Anschluss könnten die ja in ihr Kundennetzwerk, aber das will nicht jeder Kunde. Mit dem Router, den wir anbieten, der ein WLAN-Interface hat, können die per UMTS oder auch per Ethernet-Schnittstelle ins Internet und mit Hilfe von VPN-Verschlüsselung, die das Gerät auch kann, dann eine verschlüsselte Datenverbindung zu ihrer Firma, zu ihrer Homeoffice oder zu ihrer Büroumgebung herstellen. Das können aber vor allem mobile Konferenzräume sein, Teams, die sich irgendwo zusammenfinden, mit WLAN-Zugriff haben auf den Router, der dann über UMTS die Verbindung herstellt zu dem Server in der Büroumgebung.
Herr Prinz, das ging jetzt alles ein bisschen schnell. Lassen Sie uns das für die Zuhörer nochmal auseinandernehmen. Also das ist ein Router, da kann ich mein Notebook oder auch einen richtigen Computer dran anschließen, ja?
Ja, und zwar drahtlos über die WLAN-Verbindung.
Über WLAN. Ich habe dann diesen Router selbst, den kann ich aber an eine normale Telefonleitung, also DSL-Leitung anschließen oder ich kann auch an dem Mobilfunknetz teilnehmen.
Genau.
Das heißt, wenn ich irgendwo keine normale DSL-Leitung habe, dann kann ich per UMTS oder per HSDPA, könnten Sie vielleicht mal sagen, was das beides ist, teilnehmen?
Also das UMTS-Netz, das sich ja seit ein paar Jahren im Aufbau befindet und mittlerweile auch eine große Flächendeckung erreicht hat, wird durch diese neue Technik HSDPA nochmal deutlich schneller mit Übertragungsraten im Datenbereich von bis zu 1,8 Megabit pro Sekunde.
Kann man ja schon ein leichtes Video drüber schicken, ne?
Da kann man ein leichtes Video drüber schicken. Das ist vielfach sogar schneller als ein normaler DSL-Anschluss und auf jeden Fall schneller als ein ISDN-Anschluss.
Und mobil bin ich mit Ihrem Gerät einfach, weil ich diese verschiedenen Anschlussmöglichkeiten habe und ich kann dann quasi an den Router auch noch eine externe Antenne anschließen. Ist das möglich, sodass ich den Einzugsbereich, meinen Wirkungsbereich, wo ich mit meinem Laptop dann auf meiner Baustelle zum Beispiel rumlaufe, vergrößern kann?
Ja, ich kann eine externe Antenne anschließen. Dafür gibt es neben den Standardantennen, die im Markt angeboten werden, auch von uns ein Portfolio an Spezialantennen, wo ich dann zum Beispiel auf einem größeren Areal wie einer Baustelle mit dem Wireless LAN eine Abdeckung erreiche, sodass ich mich auch auf der Baustelle mit einem Notebook oder einem PDA bewegen kann und Zugriff habe über den Router aufs Internet oder auf irgendeinen Server, der irgendwo weit entfernt steht.
Ist das auch die kostengünstigste Anbindung, wenn nichts anderes vorhanden ist?
Wenn nichts anderes vorhanden ist, ist das, denke ich, die kostengünstigste Anbindung. Es ist sogar preiswerter als ISDN, wenn ich den richtigen Tarif habe. Das ist auf jeden Fall verfügbarer als DSL, denn gerade da auf einer Baustelle habe ich keine vorhandenen Anschlüsse.
Wie sieht es denn aus mit Datensicherheit, mit Firewall und Ähnlichem? Sie sprachen vorhin von VPN, vielleicht sollten wir das auch nochmal kurz erklären.
Also der Router selber enthält sowohl eine Firewall, um ihn dann, wenn er mit dem Internet verbunden ist, gegen Angriffe von außen zu schützen. Und er enthält Verschlüsselungsprotokolle, sogenanntes IPsec, um einen verschlüsselten Datentunnel zur jeweiligen Gegenstelle, was in der Regel ein Server in der Firma ist, herzustellen, um auf den heute höchsten Verschlüsselungsstandards eine sichere Verbindung durchs Internet herzustellen.
Was kostet das mit das HSDPA? Ich habe gar keine Vorstellung, was sowas kostet. Gibt es da schon Flatrates oder sowas?
Es gibt Volumentarife der beiden großen Anbieter, T-Com und Vodafone, die je nach Bedarf, ich denke, so zwischen 30 und 50 Euro liegen, was mir an Tarifen bekannt ist.
Der Router kostet 670 Euro. Das signalisiert so ein bisschen, dass Sie nicht so den Privatmann so eigentlich mit dem Gerät ansprechen wollen.
Das ist richtig. Unsere Geräte, wir sind ein deutscher Hersteller, werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. Schon allein da haben Sie ein Kostenniveau, da können Sie mit internationalen Anbietern nicht mithalten, die Ihre Produkte speziell für Heimanbieter auf billig trimmen.
Wäre es dann eine Lösung, weil es gibt ja immer noch viele Stellen in Deutschland, die gar kein DSL kriegen können, dass die vielleicht mit sowas schneller werden, mit einer Flatrate dann und dann über UMTS das Internet machen?
Das ist eins der großen Anwendungsgebiete von UMTS, mit solchen Geräten im Büro ein komplettes Netzwerk ans Internet dran zu hängen, da wo ich kein DSL habe.
Ja, vielen Dank.
Vielleicht baue ich mir so eins ins Auto ein und habe mein WLAN immer dabei.
Auch das gibt es schon, ja.
Vielen Dank.
Ja, gerne geschehen.
UMTS und HSDPA, das sind Begriffe, die wir in der letzten Zeit immer häufiger finden in vielen Fachzeitschriften und irgendwo anders in Prospekten und in Anzeigen. Was das eigentlich ist, was es damit auf sich hat, was ich damit machen kann und vor allen Dingen, was es kostet, das wollen wir heute von Tanja Dahmen von Vodafone erfahren. Guten Tag, Frau Dahmen.
Guten Tag.
Frau Dahmen, UMTS, das kennt ja jeder, das sind diese, ich hätte fast gesagt, schweineteuren Frequenzen, die da für 100 Millionen D-Mark Milliarden D-Mark irgendwann mal verkauft worden sind. Da gibt es ja eine recht große Netzabdeckung mittlerweile und HSDPA, diese Hochgeschwindigkeitserweiterung dazu, mit der man fast an eine DSL-Geschwindigkeit rankommt, ist auch in aller Munde. Was muss ich denn, wenn ich jetzt bei mir zu Hause vielleicht gar keinen Festnetzanschluss habe, was muss ich denn tun, um dennoch am dem weltweiten Netz teilnehmen zu können?
Also, wenn Sie UMTS nutzen möchten, dann sollten Sie natürlich Kunde bei uns sein. Sie brauchen dann eine SIM-Karte. Bei uns ist es mittlerweile so, dass alle unsere SIM-Karten für UMTS freigeschaltet sind, also da müssen Sie nichts machen und dann brauchen Sie natürlich noch die entsprechende Hardware, je nachdem, ob Sie jemand sind, der sagt, ich möchte UMTS über das Handy nutzen oder über zum Beispiel das Laptop mit einer MCC-Karte oder über den PC dann mit einer entsprechenden Hardware, das brauchen Sie.
Gut, ich kann aber auch UMTS nutzen mit meinem Mobiltelefon über ein eingebautes Modem oder Bluetooth oder wie auch immer. Das geht doch genauso.
Sie könnten UMTS auch über Ihr Handy benutzen. Komfortabel ist es natürlich besonders, wenn Sie eine Möglichkeit haben, wie zum Beispiel eine MCC, also eine Laptop-Karte, wenn Sie Laptop-Nutzer sind, oder über eine sogenannte Easybox. Das ist eine Box, die man an den PC anschließen kann, um UMTS zu nutzen, oder auch schon den nächsten Datenturbo, die nächste Stufe von UMTS, dann UMTS Broadband, sprich HSDPA. Das ist dann natürlich etwas komfortabler, als wenn Sie Ihr Handy nutzen, aber möglich ist das auch.
Viele Begriffe sind da jetzt gefallen. Was kostet es denn jetzt? UMTS hieß ja immer, wird viel teurer sein als das normale Telefonieren, auch als das normale GSM-Telefonieren. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile auch Flatrates. Wie flat sind die eigentlich? Kann ich da alles mitmachen?
Es gibt Flatrates bei uns. Es gibt für UMTS Broadband eine Flatrate, die bei 42 Euro ungefähr liegt. Sie haben aber auch zum Beispiel bei unseren Zuhause-Angeboten die Möglichkeit, in Ihrem Zuhausebereich besonders einfach und günstig zu telefonieren. Das fängt bei 29,95 an. Da haben Sie dann eine bestimmte Zeit drin. Das sind entweder 60 Stunden oder 5.000 M volumenbasierten Tarif nutzen.
Was brauche ich an Hardware dafür, um daran teilnehmen zu können?
Da können Sie sich aussuchen, ob Sie entweder eine Easybox nehmen. Das ist eine Box, die Sie ganz leicht per USB-Stick an Ihren PC anschließen können. Da brauchen Sie, Sie stecken die einfach ein, drücken einen Knopf, die installiert sich dann von selber. Sie brauchen auch keinen Strom dazu. Entweder nehmen Sie das für den PC oder Sie nehmen eine Laptop-Karte. Und das Schöne ist, Sie haben zwar diese Flats für den Zuhausebereich, aber das besonders Schöne ist natürlich auch, alle diese Angebote können Sie natürlich auch mobil nutzen.
Man spricht ja auch von einem Studententarif für UMTS. Wie studentisch ist der denn? Und vor allen Dingen, Wolfgang, du hast irgendwie was gehört, man munkelt da, bald soll es billiger werden? Ich habe mal meinen Kollegen gefragt.
Also.
Wo hast du das denn gehört?
Ich habe das von zwei großen Betreibern gehört, die nächsten bzw. übernächsten Monat deutlich mit den Preisen heruntergehen wollen. Und es könnte natürlich auch sein, dass Vodafone dabei ist.
Sagen Sie uns was dazu.
Also wir haben einen Studentenrabatt bei uns, der gilt bei uns auf die Kombipakete. Hier bei dem Studentenrabatt muss man einfach nochmal, unser Angebot gilt für die Telefoniekomponente, also für das Telefonieren mit dem Handy zu Hause oder unterwegs. Da bekommt man auf jedes Paket 7,50 Euro im Monat Rabatt und Sie bekommen noch frei SMS von uns.
So, jetzt haben wir da zwei Themen.
Genau.
Einmal für meinen Computer ein Datenpaket und dann für mein Mobiltelefon.
Genau, Sie haben ja, Sie haben zwei Komponenten. Sie haben halt die Möglichkeit zu telefonieren mit den zu Hause, sage ich mal, Sprachangeboten und wo wir gerade drüber gesprochen haben, UMTS bzw. UMTS Broadband oder HSDPA, das bezieht sich ja auf den auf die Datenübertragung.
Ja. Jetzt gibt es dieses Studentenangebot, gibt es auch ein Seniorenangebot? Nein, aber ich habe noch meine Matrikelnummer vom Studium. Es ist die 27.491 an der TH in Aachen. Wenn ich mich damit anmelde, kriege ich dann auch den Rabatt?
Wenn Sie nicht älter als 30 Jahre sind, ja.
Verloren.
Wir beide sind nicht älter als 30 Jahre.
Letzte Frage noch an Sie. Zu Hause, heißt das nur bei mir in meiner Wohnung oder wie weit geht das?
Nein, also Sie kriegen von uns einen Zuhausebereich. Das heißt, Sie geben eine Adresse an, wo Sie Ihren Zuhausebereich definieren möchten. Und alles, was im 2 Kilometer Umkreis von dieser Adresse ist, da können Sie zu Ihrem Zuhause, zu Ihren festnetzgünstigen Konditionen dann telefonieren und surfen. Wenn jetzt Ihr Lieblingsitaliener zum Beispiel in diesem Bereich ist oder Ihre Bushaltestelle oder Ihr Bäcker, dann können Sie das auch da.
Schönen Dank für die Informationen.
Gerne.
Und dann sehen wir mal, wie das bei meinem Lieblingsitaliener klappt.
Okay.
Wir sind jetzt mit Griechenland verbunden, genauer gesagt mit Kreta verbunden. Und dort macht jemand Urlaub, der normalerweise beim MIT in Amerika arbeitet, aber Grieche ist, und zwar Michael Blitzers. Wir wollen mit ihm über ein super Projekt, so finde ich es, sprechen, und zwar $100 Laptop.
It's an effort from our part to address what we see as a vacuum in the computer industry. As you know, 2 days ago we celebrated the 25th anniversary of the IBM PC, which changed computing as we knew it up until the early 80s.
Es handelt sich um einen Ansatz, von dem wir glauben, dass es nichts Vergleichbares in der Computerindustrie gibt. Und das, obwohl wir in diesen Tagen ja den 25. Geburtstag des IBM-PCs feiern, der die Computertechnik revolutioniert hat. Wie auch immer, der IBM-PC hat sich als Rechner für zu Hause und im Büro durchgesetzt und er würde heute ja hochgerechnet $3.000 kosten. Und wenn Sie sich ein Laptop ansehen, das Sie vielleicht haben möchten, das kostet auch $3.000. Das gilt für 80% der Welt. Wir wissen, dass vieles einfacher und besser geht, wenn man einen PC nutzt. Das gilt für Kinder noch mehr als für Erwachsene. Und das ist der Grund, warum wir das Projekt gestartet haben, einen Laptop zu entwickeln, das etwa $100 nur kosten soll, speziell für die Zielgruppe der Kinder in Entwicklungsländern.
Da gibt es ein besonderes Display bei diesem $100 Laptop, und zwar einmal Farbe und einmal Schwarz-Weiß. Warum braucht man diese beiden Modi?
Actually, if you think about any laptop display these days, it is essentially a dual mode display. We just don't think that we should be using one of them.
Eigentlich sind ja alle modernen Laptop-Displays Dual-Mode-Displays. Das wird einem bloß nicht so bewusst. In unserem Fall wollten wir ein Laptop, das zunächst einmal als sehr gutes elektronisches Buch zu verwenden ist. Es hat sich gezeigt, dass elektronische Bücher viel besser im Schwarz-Weiß-Modus lesbar sind. Man erreicht nämlich im Schwarz-Weiß-Modus eine dreifach bessere Auflösung im Vergleich zum Farbmodus. Und wir brauchten ein Display, das man auch unter direktem Sonnenlicht lesen kann. Normale Laptop-Displays kann man in der Sonne nicht gut einsehen. In vielen Ländern der Dritten Welt aber sitzen die Kinder in offenen Schulzimmern. Da braucht man eben etwas, was man auch unter direktem Sonnenlicht leicht lesen kann. Es geht also nicht nur um Schwarz-Weiß oder Farbe. Es geht um den Betrieb mit Umgebungslicht oder mit normalem Hinterlicht.
Open classrooms, for example. So you want something that is easily readable under direct sunlight. So it's not only black and white or color, it is readable under ambient light or via normal backlight.
Ein anderer Grund, der dieses Display so innovativ macht, ist sein niedriger Stromverbrauch. Ein gutes Laptop-Display mit etwa 18 cm Diagonale, also 7 Zoll, das hat etwa eine Leistungsaufnahme von 8 bis 10 Watt. Unseres benötigt aber nur 1 Watt, weil wir LEDs statt Leuchtstoffröhren, wie sie üblich sind, in der Hintergrundbeleuchtung benutzen. Der Stromverbrauch ist nun einmal einer der wichtigsten Aspekte, wenn man ein Design für Entwicklungsländer auslegt.
Da gibt es eine ganz spezielle Methode, wie man den Strom selbst erzeugen kann, und zwar mit einer mechanischen Kurbel.
Yes, it is possible to generate power with a mechanical tool. However, again, power consumption becomes very.
Ja, es ist möglich, mit einer mechanischen Kurbel Energie zu erzeugen. Die Energiefrage ist sehr wichtig und es hat sich gezeigt, dass ein Kind 5 bis 10 Watt komfortabel erzeugen kann, und zwar innerhalb weniger Minuten. Doch wenn man einen Laptop auf diese Art und Weise mit Energie versorgen will, dann benötigen Sie eines, das eben nur ein Zehntel des normalen Stromverbrauches hat. Nehmen Sie doch einfach einmal ein durchschnittliches Laptop mit einem Verbrauch von, sagen wir, 30 Watt. Das ist eigentlich die untere Grenze, denn der Laptop-Stromverbrauch steigt ständig wegen der immer leistungsfähigeren Prozessoren.
Laptop consumption is going up these days because they are using more and more powerful CPUs.
Auf der anderen Seite ein Laptop, das Sie per Handkurbel betreiben, da reden wir dann von 1 bis 2 Watt. Unser Laptop benötigt allerhöchstens 5 Watt, durchschnittlich 3 Watt im Farbmodus, wenn Sie zum Beispiel im Internet surfen, und es ist nur 1 Watt im E-Book-Modus, weil wir mit einer ganzen Menge Tricks arbeiten. Und das machte den Einsatz der handgemachten Energie dann möglich. Sie sollten dabei bedenken, dass die Hälfte der Kinder, die wir dabei im Blick haben, das sind etwa 500 Millionen oder eine halbe Milliarde Kinder, dass die keine gesicherte oder überhaupt keine Stromversorgung zu Hause hat. Wenn man denen einen Computer mit normalem Stromverbrauch gibt, dann ist das keine realistische Sache.
So, giving them a computer which requires an AC power supply is not a very realistic proposition.
Michael, kann ich verschiedene Betriebssysteme auf diesem Laptop betreiben und normale Standardsoftware?
To a very large extent, yes. The specification of the laptop is purely open.
Im Grunde genommen ja. Die Spezifikation des Laptops ist ja komplett offen. Es handelt sich um die gängige x86-Architektur des PCs. Allerdings setzen wir Flash-Speicher statt gewöhnlichem Speicher ein. Das aber funktioniert im Moment außer mit unserem eigenen Betriebs eigentlich nur mit Linux von Red Hat. Das Dateisystem muss mit Flash-Speicher effizient umgehen können. Und Sie müssen mit Programmen arbeiten, die eben nicht davon ausgehen, dass Speicher eine unendliche Ressource sei. Leider tun das ja die meisten Programme.
We have
Wir haben eine ganz spezielle Hardware für das Laptop entwickelt. Wir haben einen Display-Controller, der es erlaubt, das Display auch autonom zu betreiben. Wenn Sie zum Beispiel im E-Book-Modus sind, können Sie alles andere komplett ausschalten und eben nur die eine Bildschirmseite ohne Prozessorleistung lesen. Der ist dann wieder schnell aktiviert, nämlich in 200 Millisekunden. Und wir denken sogar über Betriebsmodi nach, die den Prozessor dann abschalten, wenn Sie zum Beispiel innerhalb von 2 Sekunden nichts mehr eintippen. Damit können wir wirklich enorm viel Energie sparen. Man könnte auf dieser Basis Treiber für das System natürlich auch für andere Betriebssysteme entwickeln.
The machine would go to sleep when you stop typing on it for an extended period of time, like a few seconds. And that way we can allow for very low power consumption. So to the extent that drivers can be developed for other operating systems.
Zusammengefasst, ja, man könnte das Laptop auch mit Windows oder FreeBSD betreiben. Bei Betriebssystemen wie OS 10 oder Vista allerdings, da wird es komplizierter, weil die wahnsinnig viel Speicher benötigen. Das könnte man mal als Übung versuchen, aber realistisch ist das nicht.
Their demands on memory are very large. So I don't see them realistically. I mean, obviously somebody would boot them as an exercise, but I don't see them realistically running.
Wenn man die Spezifikationen liest, dann sieht man, dass dieser $100-Laptop mit WLAN ausgestattet ist. Jetzt mache ich mir Gedanken für die Entwicklungsländer, was nützt da WLAN?
Because that was the most realistic way of having those machines connected all the time.
Na, weil das die realistischste Methode ist, immer mit dem Internet verbunden zu sein. Und selbst wenn da keine Internetanbindung ist, dann können sich zumindest die User über ein sogenanntes Mesh-Netz verbinden und miteinander kommunizieren. Bedenken Sie, wir haben vor allem Kinder vor Augen und wenn man 50 Kinder in einer Schule hat, dann verfügt die Schule zumeist über kein Netzwerk, damit die Kinder miteinander elektronisch kommunizieren oder sogar ins Internet gehen können. WLAN stellte sich da einfach als die beste Möglichkeit heraus. Das normale Ethernet-Kabel war es nicht, Modem auch nicht, sondern WLAN. Wir haben auch da wieder ein paar spezielle Tricks angewandt, über die ein normales Laptop nicht verfügt. Der WLAN-Chip ist eigentlich schon ein eigener Computer für sich mit Prozessor und Speicher. Der Grund für diesen Ansatz ist, dass der WLAN-Chip weiterarbeiten soll, auch wenn das Laptop ausgeschaltet oder im Schlafmodus ist. Das WLAN-System benötigt nur 315 Milliwatt für den Betrieb, was deutlich weniger ist als in einem normalen Laptop. Das sorgt aber dafür, dass das Mesh-Netz eine höhere Dichte bekommt und so besser für alle funktioniert.
And that will allow for the mesh network to have a much bigger density and be much more useful.
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Produktionstermin für diesen Laptop aus, für diesen $100-Laptop? Ist der irgendwo schon ausgeliefert?
Ja, und meine Frage gleich hinterher wäre, was können wir dafür tun? Können wir helfen, dass dieses Projekt vorankommt?
The laptop is not yet in production. The first
Das Laptop wird noch nicht produziert. Die ersten funktionalen Prototypen, die alle von uns entwickelten Technologien benutzen sollen, die werden wohl Anfang Oktober verfügbar sein. Das Laptop geht dann in eine größere Testproduktion mit über 3000 Stück bis Ende dieses Jahres. Und der richtige Vertrieb des Laptops ist dann für das dritte oder vierte Quartal 2007 vorgesehen. Und zwar beginnt das in Thailand, in Nigeria, in Brasilien, in Argentinien und auch ein paar kleinere Länder sind da in der Diskussion. Der andere Punkt. Ja, Sie können helfen, wenn Sie ein guter Linux-Hacker sind und davon gibt es ja bekanntlich viele in Deutschland. Es gibt noch viel zu tun bei den Gerätetreibern, aber auch bei den Anwendungsprogrammen. Und dazu gibt es auch in unserem Wiki, unserem Diskussionsforum auf www.laptop.org jede Menge Debatten. Es gibt auch schon Entwicklungsboards, die man beziehen kann, allerdings ohne Displays. Aber man kann an dieses Entwicklungsboard auch ganz normale Standard-Displays anschließen.
Connect to a normal monitor at this point in time.
Thank you very much. It was very
interesting. You're very welcome.
Ja, das war wirklich sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen, es ist ja nun kein armseliges Produkt, sondern wenn ich mir überlege, was da alles drin ist. Gut, das Display natürlich ist nicht in dem Standard, wie wir es heute vielleicht bei unseren kennen. Aber wenn ich mir überlege, die Stromaufnahme ist sehr, sehr gering von diesem Gerät.
Und dann diese Kurbel da dran, finde ich toll.
Ja, wenn ich mir weiterhin überlege, dass der quasi mit einem Flashspeicher arbeitet, im Suspend-Mode, der gar nicht so ist, sondern in 100 Millisekunden wacht der auf und ist wieder da, wünsche ich mir eigentlich, dass mein Computer, ich schalte den ein und er ist sofort da und muss nicht erst 2 Minuten lang irgendwas zusammenrödeln.
Das wird also bei uns auch irgendwann kommen, aber ich finde das schon toll, dass es in dem Projekt schon
drin ist. Ja, aber diese neuen Ansätze, ich denke, das gibt wahrscheinlich auch technologisch für unsere hochwertigen Produkte, die in manchen Betrachtungsweise wahrscheinlich dann schlechter sind, einen neuen Anstoß.
Ja, ich finde es ein tolles Projekt und es kann wahrscheinlich die Menschheit sogar weiterbringen. Was ich auch toll finde, ist, dass diese Skype-Verbindung so gut geklappt hat. Letzte Woche haben wir natürlich auch mitgekriegt, dass da so ein neuer MP3-Player unterwegs ist von der Firma Microsoft und haben bei der Pressestelle angerufen und wollten einen Gesprächspartner haben, wollten wissen, was da drin steckt in dem Ding. Und da sagte man uns, nein, es gibt keine Antwort darauf.
Wie heißt denn das Ding eigentlich?
Das Ding heißt, also es gibt ja ein iTunes. Und das Ding heißt Zune, also Zune, nehme ich an, mit Z-U-N-E. Mhm. Und im Grunde genommen ist es nicht nur der Name so ein bisschen abgekupfert.
Die
so,
Idee auch.
Tune, iTune, Zune, die Idee ist abgekupfert. Und was neu dran ist, ist allerdings, dass ein WLAN-Sender-Empfänger drin ist, sodass ich also in Hotspots irgendwo mir Musik runterladen kann.
Ja, und was auch neu ist, es soll ja in Vista, in das kommende neue Betriebssystem von Microsoft integriert sein.
Man munkelt ja auch, bevor diese Beta-Release raus ist, die öffentliche, die erste öffentliche, die dann an viele Leute geht, wird über Zune noch gar nichts gesagt.
Ich denke schon, da sind irgendwelche unheiligen Verbindungen drin, dass es noch teurer wird, irgendwas runterzuladen und noch schwieriger, irgendwelche freie Musik draufzulegen. Warten wir es ab.
Digital Rights Management, nehme ich an, das wird dabei sein.
Ja, also wenn die nicht wollen, dass wir darüber reden, dann lassen wir es auch sein.
So, dann wollen wir mal wieder reinhören, was die Zuhörer oder Zuschauer eigentlich auf den Anruf auf die CC2-Box gesprochen haben. Ich bin lernfähig.
Ja, sehr gut.
Jochen Linde aus Oberhausen. Ich wollte meiner Begeisterung Ausdruck geben, dass ihr wieder online seid. Ich bin seit Jahren begeistert. Leider wart ihr für 2 Jahre verschwunden. Es ist einfach toll, dass ihr wieder da seid. Macht weiter so. Tschüss.
Ja, ja, vielen Dank. Ne? Wir sind verschwunden worden, nicht aus eigenem Antrieb. Ja.
Hallo, lieber Computer Club 2. Hier ist Ronny, ein begeisterter Hörer eurer neuen Internetsendung. Habe mir die Sendung 00 und 01 angehört und finde sie sehr, sehr gelungen. Ansonsten macht weiter so. Alles Gute für die Zukunft. Und in mir habt ihr einen treuen Hörer gefunden.
Und was ist mit der, 002?
Ja, 03 und 04. Also wenn Ronny sich jetzt selbst hört, dann haben wir die
04. Siehst du meine Probleme? Die hast du auch.
Na, ich bin noch nicht so alt wie du.
Ja, der nächste bitte.
Schönen guten Tag. Ich finde es toll, dass Computer Club und die Themen wieder gibt. Schade finde ich aber, dass ihr das nicht mehr als Videopodcast macht. Man will im Zeitalter, wo es Video auch übers Internet schon gibt, würde man das gern visuell auch erleben. Vielleicht könnt ihr es auch noch ändern auf Videopodcast. Besten Dank. Tschüss.
Wollen wir im Moment eigentlich gar nicht. Wir haben auch viele Zuschriften, die sagen, endlich kann ich den MP3-File abends ziehen und morgens im Auto zur Fahrt zur Arbeit kann ich ihn hören. Ich brauche kein Bild dabei.
Ja, das ist die eine Sache. Die andere ist, es sind natürlich wesentlich mehr Kosten. Unsere Ansprüche sind ja relativ hoch. Wir wollen nicht mit einer Hobbykamera irgendwo draufhalten. Es ist vielleicht denkbar, irgendwann nächstes Jahr mal eine oder ab und zu mal eine als Video zu machen, da wo es Sinn macht mit Themen. Aber erstmal so, macht's gut und viel Spaß. Nicht nur uns, sondern auch den Zuhörern draußen.
Oberdalow hier. Eine Sache zu dem Kommentar des Sicherheitsexperten von Symantec. Er sagte, dass die professionelle VPN-Hardware sich über die IP-Adresse gegenseitig authentifiziert. Das ist ja zum Gruseln. Man kann in vielen Fällen IP-Adressen ja leicht fälschen. Ich hätte gedacht, dass eine solche professionelle Hardware sich ebenfalls wie viele Softwarelösungen über Zertifikate authentifiziert. Herzlichen Dank, ein kurioser Zuhörer.
Lieber kurioser Zuhörer, das ist ganz richtig gedacht. Nicht nur über die IP-Adresse, sondern auch über die IP-Adresse. Natürlich stecken da noch ganz andere Mechanismen dahinter. Auch Passwort und ähnliche Sachen gehören noch dazu. Also es ist schon sicher, IP-Adresse selbst wäre zu wenig.
Das war's für heute und einen schönen Tag noch.
Und ein Bit übrig behalten.
Ein Bit und ein Daumen hoch. Zack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.